Wir kommen zu Frau Petri bei Ben Unscripted. Hier soll es um die Brandmauer gehen. Timestamp Minute 30 und springen wir mal rein.
Tun die für uns persönlich,
whoops, auch mit Sound,
bis hin zur Impfpflicht ganz furchtbar waren. Aber dass es in vielen anderen Fragen ganz genauso ist, das erschließt sich für die meisten Leute nicht auf den ersten Blick. Und insofern ist die Frage, wer ist der Staat? Aus meiner Sicht nämlich exekutive Regierung plus nachgelagerte Behörden. Und wir sind die Bürger. Und das Grundgesetz ist da, weil wir unsere Bürgerrechte gegen diesen Staat immer wieder verteidigen müssen. Und dafür gibt es dieses Grundgesetz, das uns Gott sei Dank die Alliierten mitgegeben haben. Yippie-yay.
In der Corona-Zeit hat es nicht geholfen.
Und nicht schlimm. Das ist etwas, was ein Konflikt selbst in der AfD war. Anti-Etatismus war laut Bernd Lucke böse. Und an der Stelle hatte er was nicht verstanden. Und das hat sozusagen den Konflikt aufgeheizt. Obwohl wir trotzdem in vielen Punkten, wie du richtig gesagt hast, grundsätzlich nicht völlig inkompatibel waren. Insofern wäre es auch gut gewesen, diesen Konflikt zuzumachen. Aber wie das manchmal mit Menschen ist, irgendwann fuhr der Zug und dann haben sich eher Höcke und Lucke unterhalten als Lucke und ich. Wobei wir das bis zum letzten Tag gern gelöst hätten, sage ich auch. Aber ich mache ihm auch keinen Vorwurf mehr. Vorbei. So, und jetzt, wo ist Höcke? Wo ist das dritte Lager? Das ist die nächste Frage. Also das war, also grundsätzlich waren Bernd Lucke und ich in einigen Fragen gar nicht weit auseinander. Und Björn Höcke war der gesagt hat, nicht zu früh ankommen, zitiere ich aus seinem Podcast. Das hat er immer wieder gesagt, die Partei sollte nicht zu früh ankommen.
Strategisch eigentlich ein sehr kluger Satz, ja. Ja. Weil wenn du zu früh ankommst, dann muss ja etwas passieren, ja, um früh anzukommen. Und das heißt, bevor du dich selber überhaupt etabliert hast, bevor du selber eine Kante ausgebildet hast, biederst du dich bereits schon den Kartellparteien an. So früh ankommen, bevor du Themen selber wirklich gesetzt hast, selber wirklich was aufgebaut hast, ich halte das für falsch. Also nicht direkt mit der CDU koalieren, ohne weiteres.
Die Partei sollte sich nicht zur Systempartei entwickeln. Das klingt ja auf den ersten Blick total super.
Ja.
Was er vergessen hat zu erwähnen, ich muss mal lachen, ist, dass der liebe Björn schon 2014 Dienstwagen und Chauffeur hatte.
Das ist nicht dasselbe wie Systempartei werden. Das ist Dienstwagen und Chauffeur haben.
Ich gönne ihm das, darum geht's gar nicht. Aber
okay.
Also er war unter den Ersten, die total früh im warmen Opposition...
Agi, man hört dich atmen.
Ach so, oh, jetzt immer noch?
Ich dachte, jetzt sage ich es. Es war vorher nicht so schlimm. Atme nochmal.
Nicht so schlimm, kannst du das ruhig sagen. Das habe ich nie mitbekommen. Dann stelle ich mir...
Jetzt habe ich es gesagt. Vielleicht ist es auch nur das Noise Gate. Ich weiß gar nicht. Oder du bist halt nah dran. Ja, alles gut, alles gut. Also jetzt hört man gar nichts mehr. Agi?
Das sollte so sein, dass man gar nichts mehr hört. Mach einfach mal
so, okay,
weiter.
Okay, perfekt, perfekt.
Positionssessel samt Dienstwagen und Chauffeur angekommen waren und das bis heute ist. Das heißt, dieser vermeintliche Konflikt zwischen denjenigen, die angeblich ankommen wollten, ich könnte auch mal übersetzen, zwischen denjenigen, und da waren Bernd Lucke und ich beide, reparieren wollten auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichem Umfang, stand denjenigen gegenüber, die gesagt haben, wir machen erstmal die Partei groß. Wir machen die Partei groß und dann im Übrigen, und das hat sich dann später entwickelt, haben wir ein Problem mit der Westbindung dieses Landes? Haben wir ein Problem mit der NATO? Mhm. Haben wir letztlich auch ein Problem mit dem Christentum? Also, was das Höcke-Buch bestimmt nicht gelesen, ist auch anstrengend zu lesen, hat er ja auch gar nicht selbst geschrieben. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, dass er das mit...
Was hat Höcke über das Christentum gesagt? Das würde mich mal interessieren. Weißt du da was?
Ja, mich auch. Denn eigentlich wird Höcke ja aus dem rechten Lager vorgeworfen, dass er katholisch-orthodox irgendwie beeinflusst ist. Also das ist das, was ich bisher über Höcke gehört habe. Jetzt kommt irgendwie der Vorwurf von der anderen Seite oder was.
Und ich habe nie mitbekommen, dass hier wirklich in dieser Richtung Christen und Atheisten sich innerhalb der Rechten bekämpfen würden oder so. Das habe ich noch nie mitbekommen. Also das wird eigentlich...
Oh, die ganze Zeit.
Als großes Phänomen, nein.
Ja, auf Twitter. In der echten Welt nicht, nee.
Nee, in der echten Welt nicht. Aber okay, auf Twitter. Hm. Na gut, gut, man liest dort so einiges.
Jemandem verfasst hat, der Autor, der das aufgeschrieben hat, der zum Islam konvertiert ist, wäre total spannend, mal zu fragen, welche Ursache das hat. Ich meine, jeder darf seine Religion haben, aber ist ja interessant, dass eine Partei, die angeblich den Islam kritisiert, warum einer der prominentesten Vertreter mit jemandem ein Buch verfasst, der sich religiös und damit auch politisch dieser Religion verhaftet fühlt. Also ich finde...
Vielleicht kennt er sich dann gut damit aus. Ich weiß es ja nicht. Der Typ, mit dem Höcke dieses nie zweimal in denselben Fluss gemacht hat, ist zum Islam konvertiert?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe das jetzt auch nicht extra recherchiert.
Ich weiß es auch nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das die Islamkritik der AfD und eines Björn Höcke geschwächt hat.
Ist ja auch egal.
Ja.
Die Frage zumindest so spannend. Also Björn Höcke hat in fundamentalen, inhaltlichen Fragen neben dieser Geschichte Partei und Nicht-Partei, die angegriffen, die schnell reparieren wollten. die das Deutschland schnell reparieren wollten und gesagt, wir brauchen Zeit. Ein langer, beschwerlicher Weg ist ein ganz typisches Zitat von ihm und hat eine Auseinandersetzung in der AfD angezettelt, die eine Brandmauerdebatte war. Und jetzt muss man vielleicht diesen einen Satz ganz kurz, für den ich ihn tatsächlich abgemahnt habe, zitieren, der damit zu tun hat. Denn er sagt in deinem Podcast, Petri ist letztlich durch ihr Vorgehen gegen mich, Björn Höcke, als Bundesvorsitzender abgewählt worden. Und das ist totaler Quatsch. Lustig, dass auch Journalisten das erstmal reflektieren müssen, weil auch das ein Narrativ ist, das seit 2017, also seit fast 10 Jahren verbreitet wird. Auch von ihm immer mal wieder, aber nirgends so klar wie bei dir. Und deswegen habe ich die Gelegenheit genutzt und gesagt, wunderbarer Aufhänger, jetzt reden wir mal darüber, was eigentlich dann passiert ist. Also fundamental gab es inhaltliche Differenzen im Höcke-Flügel und Höcke wollte verhindern, dass andere etwas tun. Also er wollte verhindern, dass eine schnelle Reparatur als kleinerer Koalitionspartner zum Beispiel der CDU erfolgt. Und jetzt gibt's heute bestimmt viele Menschen, die sagen, ja, das ist ja richtig, weil die CDU ja ganz schlimm ist. Und das konnte ja nicht funktionieren. Er sagt noch einen Satz in deinem Podcast.
Also ich meine, ist das grundlegend falsch? Also hätte man damals gemeinsame Sache als Juniorpartner mit der CDU gemacht, hätte man jetzt Remigration als Begriff groß etabliert, sodass ihn die Parteispitze ausspricht? Ich glaube nicht.
Nee, vor allem hätte man sich dann von Leuten wie einem Höcke trennen müssen. Also von den Leuten, die zumindest mal zu erkennen geben, dass sie interessiert darin sind, eine andere Politik zu machen und nicht nur eine zweite CDU zu sein.
Die CDU hat noch jeden Koalitionspartner klein gekriegt.
Ja.
Das ist völliger Quatsch.
Ach so.
Also jeder, der sich angucken kann, was
die SPD nicht.
Was mit der CDU gerade aktuell passiert, mit der SPD, das ist ein Klingbeil, der nun
ist doch
aus
jetzt
meiner
nicht
Sicht
ihr Ernst.
Echt,
das ist
will
doch
sie mich eigentlich verarschen.
Ja. Wir sind
also die SPD stand bei 40% vor der Großen Koalition 2005 und mittlerweile steht die in Umfragen wo irgendwo zwischen 12% und 14%. Und die SPD wurde nicht klein gekriegt. Ey, wer sieht das und denkt dann, ja, die hat recht. Also die SPD, die hat die CDU ja überhaupt nicht klein gekriegt.
Keine Leuchte ist in dem, was er tut. Parteifunktionär.
Dafür geht es seinem Landesverband aber relativ gut dafür, dass er... Achso, Entschuldigung, kleine Leuchte, nicht keine Leuchte. Ich bitte um Entschuldigung.
Der führt Merz am Nasenring durch die Manege. Die CDU hat sich in allen Landesparlamenten von den Grünen treiben lassen. Jahrelang, obwohl die Grünen gar nicht in der Regierung waren. Also, wann immer du in die Parteigeschichte guckst...
Es liegt halt daran, weil ein Haufen CDUler im Herzen Grüne sind, wie zum Beispiel Hendrik Wüst. Die sind halt da und vor allem auch im Westen von Deutschland sind die da. Und ja, ein weiterer Grund, nicht so schnell mit der CDU zu koalieren als Juniorpartner. Es wäre doch eine gute Idee, das dann erstmal nicht zu tun.
In diesem Land, in den Koalitionsregierungen, kannst du sehen, dass es der kleinere Partner ist, der den größeren treibt, wenn eine Voraussetzung gegeben ist, wenn der kleinere Mehrheitsbeschaffer, ob in der Koalition oder in einer Minderheitenkonstellation, die es ja bei uns in Deutschland aber fast nie gibt, wenn der weiß, wo er hin will. Ist ja auch klar. Der Große will die Posten verteilen für seine Leute, ist also angewiesen, dass ein kleinerer ihm die letzten Stimmen verschafft. Ja, so ist BSW jetzt in Koalition gekommen im Osten. Und wenn der kleinere Partner weiß, was er will und sagt, wie die Grünen, wir machen die Energiewende und wir machen ein neues Staatsbürgerschaftsrecht und wir machen Schulden.
Das stimmt doch überhaupt nicht. Also das neue Staatsbürgerschaftsrecht, das haben Grüne und SPD zusammen beschlossen. Das ist jetzt was anderes. Aber Energiewende, die wurde doch maßgeblich von der CDU vorangetrieben, als die Grünen in der Opposition waren. Also da haben die Grünen aus der Opposition heraus die Regierung vor sich hergetrieben. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Die Grünen waren in den letzten 60 Jahren nur, also 11 Jahre insgesamt an der Macht. 11 Jahre waren die Grünen an Bundesregierung beteiligt und die ganze restliche Zeit waren sie in der Opposition. Trotzdem hat sich unser Land immer stärker in diese politische Richtung gewandelt. Wenn du den Zeitgeist auf deiner Seite hast, dann kannst du aus der Opposition tendenziell mehr erreichen als in der Regierung. Also es sei denn, du kriegst die absolute Mehrheit, dann musst du natürlich in die Regierung gehen.
Wir machen Gender, dann sagt der große Partner, na gut, wir wollen ja unsere Posten erhalten für die Leute. Ich habe ja eine Verantwortung gegenüber den Parteifunktionären. Also die politische Aussage von Björn Höcke, dass der große Partner CDU das Sagen hat und dass man deswegen vor ihm Respekt oder Angst haben muss, denn genau das sagt er eigentlich. Wir wollten nicht in die Koalition, weil das die AfD kaputt gemacht hätte, ist eigentlich nur eins, ein sehr deutlicher Ausdruck von Hilflosigkeit, wenn nicht Feigheit, den Kampf.
Nein, es ist halt einfach der Wille, dass die AfD nicht liberal-konservativ wird. Also so richtig Lipcon-mäßig. Das soll nicht passieren. Das würde durch eine CDU-Koalition passieren. Aber gut.
Mit dem Gegner aufzunehmen und die Koalition und eine Koalition, eine Zusammenarbeit mit einer Partei zu stricken, wie der CDU, die man locker im Griff behalten kann. Ich habe damals schon keine Angst vor Angst.
Wie wäre das dann in Corona gewesen? Wie wäre das dann in der Corona-Zeit gelaufen? gelaufen. Wenn die AfD da schon mit der CDU koaliert hätte als Juniorpartner, die CDU hätte doch trotzdem die Maßnahmen gemacht. Das hätte viele Leute auch nochmal monumental von der AfD weggestoßen. Sie hat noch nicht herausgearbeitet, was jetzt genau falsch war an diesem strategischen Ansatz von Höcke. Also es zahlt sich ja aus. Also die AfD kommt ja jetzt. Sie kommt.
Ja, und du siehst ja selbst bei Rechten, die an die Macht kommen und alle Institutionen unter ihrer Kontrolle haben, dass selbst die, weil die Verhältnisse immer schlechter werden, weil es realpolitische Zwänge gibt, dass selbst die relativ schnell unter Druck kommen können. Das hast du bei Donald Trump gesehen, das hast du selbst bei einem Positivbeispiel wie Viktor Orban gesehen, der ja Ungarn verändert hat, aber der jetzt also für alles verantwortlich gemacht werden konnte, wofür er eigentlich relativ wenig konnte. Also Ungarn ist ja auch in der Wirtschaftskrise gewesen, weil es relativ abhängig von Russland war und man da diese Sanktionen verhängt hat und trotzdem konnte man Orban dann in der Regierung alles in die Schuhe schieben. Jetzt stell dir mal vor, du bist in der Regierung, du kriegst also die volle Verantwortung für alles, was schief läuft, aber du kannst nicht mal durchregieren. Also Trump und Orban, die konnten durchregieren. Du kannst es aber nicht. Das heißt, du kannst nichts verändern. Alle hassen dich aber innerhalb kürzester Zeit.
Ja, klingt doch nach einem Erfolgsrezept.
Fehler Merkel gehabt. Vor März muss man noch viel weniger Angst haben, weil die durchschaubar sind. Und das kann man sehen, wenn man sich anschaut, was sie in ihrer Vergangenheit gemacht haben. Also Höcke hat verhindert und er hat schon 2015 verhindern wollen mit dem Flügel und er hat 2017 weiter verhindern wollen und muss deswegen, um das, was er in der Partei getan hat, aus meiner Sicht, ein Mythos stricken, der erklärt, warum das so ist. Und ich glaube auch gar nicht, dass er diesen Satz bewusst am Ende falsch gesagt hat. Ich glaube, dass das seine falsche Erinnerung ist, weil er sich seine eigene Rolle in der Öffentlichkeit zurechtbasteln muss. Also es bleibt falsch, denn ich bin als Bundesvorsitzende ausgetreten. Das kommt nicht so häufig vor, dass Parteivorsitzende aus ihrer Partei austreten und bei der Gelegenheit auch ihr Amt niederlegen. Das gibt sein Anwalt im Übrigen auch zu, dass es so gewesen ist. Das ist ganz lustig. Sagt gleichzeitig, Höcke hat den Satz gar nicht gesagt, den er gesagt hat. Ja? Also das wird noch eine lustige Auseinandersetzung. Das heißt, er macht zwei Dinge. Er lügt wie ein Scholz, wie ein Merz, steht nicht zu dem, was er gesagt hat, weil ich finde, dass jeder mal falsch liegen kann. Aber im Grunde verfälscht er das, was in der AfD passiert ist. Er verfälscht den Konflikt, um schön zu reden, dass die AfD seit 2017, also seit fast 10 Jahren, es nicht geschafft hat, eine Trendwende in diesem Land einzuleiten. Und das war der Grund.
Aber es zeichnet sich doch ab, dass die AfD eigentlich nicht aufzuhalten ist. Also wir sehen als psychologische Waffe, ein gewisser Teil von denen meint es ernst, die Diskussion über das Verbot. Also da sind die besonders verrückten Teile des momentanen Establishments bereits angekommen. Wir verbieten die jetzt einfach weg. Und in den Umfragen ist sie jetzt bei INSA. Du kannst mir gerne mal darlegen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die AfD, die liegt jetzt schon seit Wochen konstant bei 29% bei INSA. Konstant. Steht sie da jetzt einfach oder bin ich jetzt blöd?
Meinst du, die haben Angst, als erstes die 30% auszuweisen, weil es dann wieder heißt, oh, dieses Pro-AfD-Umfrageinstitut?
Ich habe heute noch einen Screenshot gesehen. War das bei Horizont? Es ist statistisch gesehen extrem unwahrscheinlich, dass die AfD in 13 aufeinanderfolgenden INSA-Umfragen exakt bei 29% liegt. Auffällig ist außerdem, dass die AfD die einzige Partei ist, deren Wert sich in diesem Zeitraum kein einziges Mal verändert hat. Und hier dann einmal der Screenshot, um das hier einmal für euch darzulegen.
Ja, das weiß ich eben nicht, ob das so extrem unwahrscheinlich ist. Das ist jetzt erstmal nur eine Behauptung.
Ja gut, das ist also Horizont, ja.
Wenn die Stimmung relativ stabil ist und die Schwankungsbreite sehr klein ist, dann steigt ja die Wahrscheinlichkeit extrem, dass du einen Wert von 29% hast. Aber ich halte es für durchaus wahrscheinlich, so arbeiten Umfrageinstitute wahrscheinlich, dass die hinter den Kulissen überlegen, welchen Wert können wir jetzt rausgeben. Also wenn die bei einem, keine Ahnung, einen internen Wert von 29,55 haben, dass die dann schon überlegen, kann ich es jetzt politisch verantworten oder ist das gut für das Ansehen unseres Instituts, wenn wir jetzt 30% ausweisen oder sagen wir nicht doch noch eine Woche 29, warten eventuell, bis ein anderes Institut zuerst die 30 ausspuckt und dann gehen wir auch auf 30 hoch. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das deine Überlegung ist, aber ich weiß es ja natürlich nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich schaue auch einfach mal, ob sie irgendwo anders schon drüber ist. Nein, auf keinen Fall.
Nein. Und ich glaube, die wollen nicht das Erste sein. INSA ist ja jetzt nicht als Anti-AfD-Institut bekannt.
Nein.
Die sind eher als Pro-AfD-Institut bekannt, weil die AfD da stärker rangiert als bei anderen Instituten.
Also es gibt keine Umfrage unter 26%. Was ich eigentlich sagen wollte, also du siehst, es steigt an und es wird weiter ansteigen und und es gibt Möglichkeiten, absolute Mehrheiten jetzt in Sachsen-Anhalt zu bekommen. Also dieser lange, beschwerliche Weg, der vorgezeichnet wurde, mündet jetzt langsam darin, dass er zumindest sich in Teilen anfängt auszuzahlen. Und wie stehst du zu 2029? Glaubst du, das ist der Moment, wo es dann, also ob das strategisch klug ist oder nicht, ich glaube, es wäre noch zu früh, aber glaubst du, da passiert AfD nicht nur stärkste Kraft, sondern AfD auch Kanzler?
Halte ich für unwahrscheinlich. Also da müsste die CDU ja schon 2029 ein Angebot an die AfD senden, was auf jeden Fall ein vergiftetes Angebot sein würde. Und dann müsste die AfD das annehmen. Also weiß ich nicht, ob das so wahrscheinlich ist. Aber wenn die AfD mit 30% oder darüber in den Bundestag einzieht, dann hat sie mindestens ein Drittel der Sätze. Das heißt, dann hat sie Sperrminorität und kann die Wahl von Verfassungsrichtern blockieren. Also dann wäre ein AfD-Verbot auf lange Sicht wirklich komplett vom Tisch, auch institutionell.
Ich habe Angst, dass dieser Apfel zu gut schmeckt.
Das kann gut sein. Also ich glaube, dann würde die AfD halt ähnlich enden wie Trump, zumal sie dann noch die CDU mit dran hätte.
Grundkonflikt in der AfD, das war auch der hauptsächliche Konflikt, weswegen ich 2017 ausgetreten bin. Denn ich habe 2017 im April die Partei vor eine Entscheidung gestellt. Ich habe auf dem Parteitag im April in Köln übrigens hier einen Antrag gestellt, der hieß Zukunftsantrag, in dem ich sie aufgefordert habe, darüber nachzudenken, wie wir es möglichst schnell, mein Plan war innerhalb von 4 Jahren, uns regierungsfähig machen. Und das war dann der große Angriffspunkt, weil man mir vorgeworfen hat, ich würde mich der CDU an den Hals werfen, was falscher nicht sein könnte.
Mit wem würde dann koaliert werden?
Ich gesagt habe, wenn wir das Land retten wollen, dann müssen wir uns schnellstens dergestalt professionalisieren, dass wir 21 in der Lage sind, in die Regierungsgeschäfte einzugreifen. Ob als Mehrheitenbeschaffer oder wie auch immer, das ist am Ende völlig egal. Aber wir müssen die Migration stoppen, wir müssen die Energiewende stoppen, wir müssen den wirtschaftlichen Verfall aufhalten, der ja absehbar
ist. Ja, aber eben das gelingt auch nicht mit einer CDU.
Aber das kommt ja alles nicht. Ja, wir müssen das Thema Sozialstaat angehen, weil dieser Sozialstaat völlig falsche Anreize setzt und dazu führt, dass Leistung sich in dem Land nicht mehr lohnt. Und wenn diese Weichen alle falsch gestellt werden, Gender kommt dazu, alles, was damit zusammenhängt, dann läuft das Land für die nächsten Jahre auf den falschen Gleisen, in die falsche Richtung. Und genau das ist
passiert. Ja, was wir dafür bekommen haben, war 2021 Scholz als Kanzler und dann haben wir irgendwann eine zerfallene Ampelregierung erlebt. Wir haben erlebt, wie die Regierung, bevor die Legislatur zu Ende ist, einfach zerbricht. Hier werden Dinge zur Kenntlichkeit entstellt. Es spielt uns alles in die Hände. Worum ging es da am Ende? Es ging, glaube ich, einfach um die Schulden, ne? Ich glaube, es ging darum, wollte Lindner einfach keine Schulden machen? Ich glaube, Lindner wollte die Schuldenbremse einhalten.
Ja. Was auch, also nur der Selbstinszenierung diente. Also.
Ja, die FDP, die hat wirklich dagegen gekämpft, dass wir keine Schulden machen. Und jetzt ist sie nicht mehr da. Und wir haben die Schulden trotzdem gemacht. Mit dem alten Bundestag übrigens.
Ja, es war auch notwendig. Also seit wir diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland begonnen haben, seit Beginn der Sanktionen, ist die Industrie um 20% geschrumpft. Die Zahl der, die Arbeitslosigkeit hat zugenommen. Die Zahl der offenen Stellen ist deutlich zurückgegangen. Also wir haben eine Rezession. Und in der Rezession, da musst du mehr Geld ausgeben, um die Wirtschaft anzukurbeln. Dagegen hat sich die FDP dann erfolgreich gestellt. Also die Regierung hat es ursprünglich gar nicht vor. Also SPD und Grüne wollten sich auch ursprünglich an die Schuldenbremse halten. Das hatten sie ja sogar in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Und dann, nachdem die Wirtschaft 2 Jahre lang stagniert war, hat der Kanzler gesagt, wollen wir nicht vielleicht mal das ein bisschen flexibler handhaben? Und da hat die FDP gesagt, nee. Und dann ist das zu diesem ziemlich inszenierten Bruch gekommen. Und Merz hat dann das einzig Vernünftige gemacht und hat dann Schulden gemacht. Leider für die falschen Sachen, also für die Ukraine und Aufrüstung. Aber dass man Schulden machen muss, das ist wirtschaftspolitisch schon sinnvoll in so einer Situation, wie wir gerade sind.
Aber man hätte ja auch den Wirtschaftskrieg gegen Russland einfach beenden können.
Ja, das wäre noch sinnvoller. Das will man aber nicht.
Die Schulden wurden gemacht, um einen Wirtschaftskrieg mitzufinanzieren. Der letzte Stand ist ja, dass dann, weiß ich nicht, 50% wurden praktisch veruntreut oder was war da ungefähr der Wert?
Nee, nicht veruntreut. Die wurden genutzt, um Haushaltslücken zu stopfen. Das heißt, ja, aber es ist nicht veruntreut. Sie wurden genutzt, um Haushaltslücken zu stopfen, was vollkommen erwartbar war. Das ist ja diese absolute Idiotie, zweckgebundene Ausgaben. So funktioniert der Bundeshaushalt nicht. Du kannst nicht sagen, so, wir haben hier jetzt, keine Ahnung, Schulden von 100 Milliarden und die geben wir nur für diese Projekte aus. Wozu wird das in der Realität führen? Okay, du gibst vielleicht exakt diese 100 Milliarden für die Projekte aus, aber die Projekte hättest du vielleicht so sowieso gemacht. Und dadurch, dass du jetzt das Geld bei den Projekten eingespart hast, hast du jetzt mehr Geld an anderer Stelle zur Verfügung. Das heißt, du nutzt es an anderen Stellen, um Lücken zu füllen für Dinge, für die du auch Geld ausgeben willst. Also so funktioniert in der Realität Haushaltspolitik. Das war jedem klar. Und deswegen ist diese Zweckgebundenheit wirklich ein einziges bescheuertes Theater. Also man sollte einfach die Schuldenbremse abschaffen und da könnte der Bundestag ganz normal Haushalte beschließen, wie in jedem anderen Land der Welt auch. Also wir sind eines der wenigen Länder, was so ein Theater macht um solche Fragen.
Findest du grundsätzlich eine Zweckgebundenheit von Steuern schwachsinnig?
Steuern sind nicht zweckgebunden. Das ist die Definition von Steuern.
Wenn du willst, dass
das zweckgebunden ist, dann musst du Gebühren erheben. Da musst du Gebühren erheben. Da gibt es eine eigene Kategorie für.
Nein, ich meine, ich weiß, dass sie das nicht sind. Ich musste nur gerade an den Drachenlord-Punkt denken, der sich über sein Auto beschwert. Also das Auto geht kaputt, weil er sich ein scheiß Auto gekauft hat, seien wir ehrlich. Aber er beschwert sich darüber, dass seine Kfz-Steuer nicht in die Straße investiert wird und dergleichen. Also glaubst du, da ist zu viel Freiheit da, was die Nutzung von Steuergeldern angeht? Also Zweckgebundenheit komplett für die Tonne? Also ist ja nicht da, aber Einführung dessen Schwachsinn?
Nee, wie sollst du das einhalten? Wer soll das kontrollieren? Und Zweckgebundenheit, also da müsstest du nochmal komplett neues bürokratisches Monstrum schaffen, was dann kontrolliert, dass das zweckgebunden eingesetzt wird. Und dann ist die Frage, wo kommen die Bürokraten her, die da sitzen und das alles fein säuberlich kontrollieren. Also das sind dann auch wieder irgendwelche Juristen, also Leute, die dann beispielsweise der AfD feindlich gesonnen wären. Die würden dann bei der AfD super genau hinschauen und bei den Altparteien nicht. Das wäre dann der reale Effekt von so einer neuen Sonderbehörde. Du hättest halt noch mehr Bürokratie. Also schlechte Idee.
Okay.
Passiert, 21 hätte die AfD regierungsfähig sein müssen. Das war mein Anspruch für die erste Fraktion in diesem Deutschen Bundestag und es war mit dem Aprilparteitag, bei dem Björn Höcke mit seinem Flügel dafür gesorgt hat, dass 2/3 der AfD auf diesem Parteitag, also die Vertreter der AfD auf dem Parteitag, abgelehnt haben, über diese Perspektive für die Partei auch nur zu sprechen. Es ging gar nicht darum, was man konkret macht, aber ich wollte nur erreichen, dass wir darüber reden, wie wir innerhalb von 4 Jahren an dem Punkt sind, den Hebel umzulegen in Deutschland. Und darüber wollten 2/3 dieser Partei nicht mehr reden.
Weil die nicht geglaubt haben, dass man diesen Hebel so umlegt. Ich schätze mal diese Flügelleute halt einfach für grundsätzlichere Typen ein. Die gehen einfach damit, dass die Sache etwas länger gedeihen muss. Zeigt nicht die Realität, dass es so ist? Eine AfD wäre doch eingehegt worden.
Ja.
Wir sehen doch, wie schnell das passiert. Was ist mit dem BSW in Thüringen? Also das BSW, ich will jetzt hier nicht offene Wunden, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also das kann ja ganz schnell gehen, eingegliedert zu werden. Warum hätte das nicht auch eine AfD blühen können?
Ja, vor allem du hättest alle Leute, die grundsätzlichere Hoffnungen in die AfD gehabt hätten, sofort verscheucht. Das heißt, die AfD wäre nie aus diesen 5-10% rausgekommen. Also vielleicht hätte sie auf lange Sicht die FDP verdrängt, weil sie die kompetentere FDP gewesen wäre. Aber die AfD wäre nie so stark geworden, wie sie heute ist. Du hast es ja beim BSW gesehen. Das BSW inszeniert sich als Alternative. Zack, steht es in den Umfragen bei fast 10%. Das BSW koaliert mit CDU und SPD und schon stürzt es so weit ab, dass es nicht mal mehr im Bundestag kommt. Heute steht es bei 3-4% in Umfragen.
Ehrlich gesagt, damit ist das...
Auch die Struktur der Parteimitglieder verändert sich. Also beim BSW, da habe ich das ja live mitbekommen. Diese ganzen Leute, die gesagt haben, so, ich will jetzt, dass eine andere Politik gemacht wird. Ich habe mich jetzt als Unterstützer gemeldet. Die sind dann, nachdem das in Thüringen passiert ist, langsam abgetaucht, haben sich nicht mehr gemeldet, wollten dann logischerweise nicht mehr mitmachen, weil sie gesehen haben, bringt nichts. Und wenn du das nicht gehabt hättest, dann hättest du halt diese ganzen Leute, die eine andere Politik hätten machen wollen, eine große Unterstützerbasis, dann hättest du die noch dabei gehabt. Und das wäre bei der AfD auch passiert. Du hättest mehr ehemalige CDUler und FDPler vielleicht angelockt, wenn du so eine zweite CDU und FDP gewesen wärst. Aber die ganzen Leute, die keinen Bock mehr hatten auf diesen grundsätzlichen Nachkriegskonsens, die wären alle nie in die AfD geströmt.
Abgelehnt haben, über diese Perspektive für die Partei auch nur zu sprechen. Es ging gar nicht darum, was man konkret macht, aber ich wollte nur erreichen, dass wir darüber reden.
Ja, und jetzt ist das nicht zu tun, der Dünger, auf dem die AfD gedeiht. Jetzt ist das nicht zu tun, die CDU muss sich für irgendwelche Symbolabschiebungen Mehrheiten holen, zusammen mit einer SPD und einer Linkspartei und den Grünen. Also das ist wahlweise, ne? Also das ist eher ein Offenbarungseid für die CDU. Das macht die AfD nur noch stärker. Also du musst an diesem Punkt eigentlich nur noch warten.
Ja. Wie wir
Also und dich halt nicht kacken. Ne? Also das sind die zwei Sachen.
Wir innerhalb von 4 Jahren an dem Punkt sind, den Hebel umzulegen in Deutschland. Und darüber wollten 2 Drittel dieser Partei nicht mehr reden. Und da habe ich gesagt, damit ist das, was die AfD wollte, warum sie gegründet wurde, nämlich den Hebel in Deutschland wieder umzulegen, das Land auf die Füße zu stellen, damit ist das kaputt. Und das war auch der Grund, warum ich mein Buch dann Requiem für die AfD genannt habe. Es hat direkt damit zu tun,
weil über die Partei, die Umfragen gerade anführt. Über die Partei.
Für mich an dem Tag in April die AfD tatsächlich als Idee gestorben war.
Also ich frage mich wirklich, was du machen möchtest, um diese Prozentpunkte wieder runterzusetzen. Also was für ein Negative Campaigning Leute überhaupt noch in einer Art und Weise erreichen kann und ähnlich mobilisieren kann, wie die Korrektivrecherche das geschafft hat. Ich glaube, dass du da die Aufmerksamkeitsökonomie einfach mittlerweile einfach ausgereizt hast. Also die hören jetzt einfach wieder nur Höcke, Höcke, Bernd und die Probleme bleiben immer noch die gleichen und nichts ändert sich. Also ich glaube, ich bin gespannt, was für Negative Campaigning diesen Leuten überhaupt noch einfällt.
Ja, ich bin gespannt. Also die werden doch irgendwas über Ulrich Siegmund, könnte ich mir vorstellen, noch in der Schublade haben. Also meinst du, die schlittern da jetzt komplett unvorbereitet auf die Wahlen im Herbst?
Niemals, niemals. Also die Kampagnen müssen jetzt auf jeden Fall schon geplant sein. Ihre Recherchen, all das muss eigentlich gemacht sein. Wir werden Angriffe sehen, davon gehe ich aus. Vielleicht auch Angriffe aufs Vorfeld. Also sie haben das Vetternwirtschaftsding gemacht. Da war so die Allgemeinstimmung unterm Strich in den Kommentaren, mir egal, ich will trotzdem AfD. Vielleicht bringt das Parteienwesen solche Sachen sowieso immer wieder hervor, einfach dadurch, wie eine Partei funktioniert. Und auch wenn das nicht schön aussieht und vielleicht ein bisschen eklig ist und so. Und dass wahrscheinlich auch einige AfDler einem gewissen Anreiz dazu folgen, weil man, ja, also wenn der Onkel vom einen bei dem anderen, also ich weiß jetzt nicht genau, wie dieser Skandal aufgebaut ist. Er ist ja auch relativ...
Deswegen, was wurde denen denn inhaltlich vorgeworfen? Also du kannst ja niemandem vorwerfen, dass er Leute einstellt, denen er vertraut, oder?
Ich glaube, es wurde nichts Illegales getan.
Illegal sowieso nicht. Aber die Frage ist ja, wurden da jetzt Gelder, die man sinnvoller hätte verwenden können? Also wurden die jetzt Leuten für Versorgungsjobs gegeben, die in der Sache nichts gemacht haben? Das wäre jetzt, wie gesagt, nicht illegal, das machen alle Parteien. Aber das ist ja die Frage und das sollte einen, auch wenn man der AfD positiv gegenübersteht, interessieren, ob die Ressourcen effizient verwendet werden. Denn das passiert, also wie gesagt, das ist ein Problem, das alle Parteien haben, dass diese Ressourcen halt verschwendet werden für so eine Art von, ich versorge jetzt meine eigenen Leute, anstatt hier Dinge zu machen, die der Bewegung nutzen.
Das soll wohl mit einem internen Machtkampf in der AfD Sachsen-Anhalt begonnen haben. Jan-Wenzel Schmidt, ehemaliger Generalsekretär des Landesverbands, warf Parteikollegen Filz, Beutegemeinschaft und systematische Vetternwirtschaft vor. Also ein Parteikollege, oder? Ist Jan-Wenzel Schmidt bei der AfD oder was?
Nee, die Fälle waren doch...
Er machte interne
Konflikte. Dass sie ihre Verwandten angestellt haben.
Ja, ja, klar, also, klar, klar. Also es geht darum, Ehepartner, Kinder, Geschwister, Eltern über Abgeordnetenbüros anderer Parteikollegen zu beschäftigen, finanziert aus Steuergeldern.
Ja, das ist ja klar, dass das aus Steuergeldern finanziert wird. Das sind ja Mittel, die Partei genau für solche Sachen.
Nein, aber es geht bekommt. Um sowas. Es geht irgendwie darum, der Enkel oder die Frau von dem einen arbeitet im Abgeordnetenbüro von dem anderen oder so.
Ja, aber das ist ja jetzt an sich noch kein Skandal, weil das, wie gesagt, alle machen.
Der Vater von Siegmund arbeitete im Büro eines anderen AfD-Abgeordneten. Verwandte von Martin Reichert sollen ebenfalls profitiert haben.
Ja, das meine ich genau. Ja, das machen alle Parteien.
Das ist kein Skandal. AfD. Es ist kein Skandal, ja, das hat einfach nur so ein, also Chrupalla und Weidel sagen, das hat ein Geschmäckle und räumen das ein und das war dann irgendwie der Skandal.
Ja, wenn es ein Geschmäckle hat, also ich kann mir das schon vorstellen, dass da halt Leute mit Posten versorgt wurden, die nicht hätten bekommen sollen und da muss eine Partei eigentlich gegen vorgehen. Es gibt keine Anreize, dagegen vorzugehen. Also die Strukturen in Parteien sind nicht so, dass du Vetternwirtschaft bekämpfst.
Ja, deswegen, also das Parteienwesen bringt es mit sich, deswegen hast du das unabhängig von der politischen Ausrichtung der Partei in der Strukturpartei. Das ist so.
Also Parteien sind viel zu kleinteilig organisiert. Die müssten autoritärer durchorganisiert sein. Dann könntest du Vetternwirtschaft auch effektiver bekämpfen. Aber das sind sie nun mal nicht.
Aber das war das, was sie gemacht haben und das ist relativ schnell wieder versackt, die ganze Geschichte. Und die Leute haben halt gesagt, ja gut, machen alle irgendwie... dann ist die AfD davon nicht frei. Kriegen wir jetzt Remigration oder nicht? Ja, das ist das, was so unterm Strich da geblieben ist. Und was da dann noch kommen könnte, weiß ich nicht. Irgendwelche mit Graufilter unterlegten Dokumentationen. Aber das kennen wir alles schon.
Sie war als Partei natürlich noch da. Und sie ist als Partei aufgrund des Versagens der anderen Parteien, dass ich überhaupt nicht kleinreden möchte, katastrophal gewachsen.
Ja.
Aber die eigentliche Aufgabe, der hat sie sich ab dem Zeitpunkt konsequent verweigert.
Jetzt bin ich gespannt.
Und interessanterweise ist ja das, was viele andere auch sagen, die in den Jahren danach danach ausgetreten sind, die vielleicht etwas mehr Geduld hatten als ich, abzuwarten. Aber im Grunde ist es mit diesem Tag, das war der 20. oder 21. April, ich weiß nicht mehr genau, April in Köln, war das gestorben. Und das war in weiten Teilen das Werk des Flügels, der daraufhin gedrängt hat und die Leute verführt hat zu sagen, wir machen erstmal nichts. Wir lehnen uns, also haben sie nicht gesagt, aber de facto, wir lehnen uns zurück, wir bleiben in der netten Opposition, wir wachsen hinter der Brandmauer, aber sie haben spätestens ab diesem Moment die Brandmauer mitgebaut.
Weil sie grundsätzlichere Teile wie Höcke, weil die sich durchgesetzt haben. Aber die Brandmauer ist doch gut für die AfD.
Ja, aber damit hat Petri gerade recht. Das stimmt schon, was sie da gerade gesagt hat. Genau, das aber ist nichts Schlechtes.
Sie findet es schlecht.
Die Partei wäre eine andere, wenn es die Brandmauer nicht gegeben hätte und sie mit der CDU koaliert hätte.
Ja, und sie wäre halt nicht die AfD, die sie heute ist.
Wieso bist du dir so sicher, dass das der Flügel war und dass es Höcke war und dass nicht einfach deine Rede vielleicht nicht so überzeugend war?
Na, ich glaube, da würde ich schon mitgehen. Ich glaube ihr schon, dass das, glaube ich ihr.
Wie du die jetzt gehalten hast. Die wirkt ja überzeugend auf mich, aber das ist ja alles möglich.
Nee, also dafür gibt es ja reihenweise Belege, dass das nicht gewollt war. Das sagt Björn Höcke ja selbst auch in deinem Podcast. Man wollte nicht koalieren. Er sagt heute, um die absolute Mehrheit abzuwarten. Er sagt in deinem Podcast, wir wachsen im Osten hinter der Brandmauer. Warum sollten wir das aufgeben? Und wenn wir erst die absolute Mehrheit haben, dann wird ja alles einfacher.
Naja, dann hast du die absolute Mehrheit. Also ich glaube, das ist ein Vorteil.
Ja.
Klinge ich jetzt, also tut mir leid, also das ist jetzt, also das ist, ja. Das wäre gut, ja? Also ja. Kommt das zustande?
Dann bin ich skeptisch. Was?
Ja klar, da muss die AfD selber noch basiert bleiben. Das ist die andere Sache.
Ja, also ich glaube nämlich, also gerade wenn die AfD dann an der Macht wäre, dann würde ja das Postengeschacher innerhalb der AfD noch härter ausbrechen, als wenn sie jetzt in der Koalitionsregierung wäre, da du ja wirklich nur mit anderen AfDlern konkurrierst. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das die Partei spalten könnte.
Mhm. 42% bei INSA, gerade in Sachsen-Anhalt, so der jetzige Stand.
Aber das ist ja falsch. Also frage mal den Bürger, der unzufrieden ist, wann er gern den Hebel umgelegt sehen möchte. Und frage Bürger, ob es ihnen wichtig ist, wer das tut. Und die allermeisten werden die Antwort mir scheißegal, wer das macht. Hauptsache, es passiert. Und genauso sehe ich das auch. Es ist so, wie es...
Ja, und als Juniorpartner der CDU bringt man dann die CDU als kleinere AfD dazu, Remigration durchzuführen. Das passiert dann, oder wie?
Nee, natürlich nicht. Und auch die Remigration, die AfD durchführen wird, die wird nie... Also, da können wir schon froh sein, wenn die dem entspricht, was im Parteiprogramm steht. Die wird nicht so radikal werden, wie das, was Martin Sellner vorsteckt.
Ja, und in der Regel bleibt man hinter dem zurück, was im Parteiprogramm steht.
Ja, das Parteiprogramm ist ja total gemäßigt und hat auch, glaube ich, keine großartig konkreten Maßnahmen. Also das Parteiprogramm, das sagt im Grunde genommen die Geduldeten raus, die Illegalen raus, aber mehr kann ich mich jetzt nicht erinnern. Das ist nicht millionenfach.
Redet, also vielleicht lege ich das der Petri auch gerade einfach in den Mund, aber sie redet ja auch gar nicht über Remigration. Sie redet, glaube ich, auch über andere Dinge, die AfD mit der CDU gemacht hätte, um das Land auf die Beine zu stellen. Ich will gar nicht unterschiedlich, also ich sehe das halt nur durch diese Linse, weil das eben das Thema ist, was die AfD als Alleinstellungsmerkmal groß macht, aber sie spricht, also das ist mir gerade aufgefallen, sie spricht da gar nicht explizit drauf an. Ja.
Nee, vielleicht weil ihr das auch nicht so wichtig ist, sondern, keine Ahnung, also dass die AfD ein bisschen Kulturkampf macht und das...
Weniger gendern.
Ja, genau, also das waren ja die Themen, mit denen sie erfolgreich war, Gender Mainstreaming, darüber hat sie die ganze Zeit geredet, wenn man sich an Auftritte von ihr von damals noch erinnert.
Keine falsche Zustimmung zu guten Ideen gibt, weil es egal ist, wer zustimmt, ist es am Ende auch egal, wer die Probleme löst. Ein Gerhard Schröder, der die Agenda 2010 umgesetzt hat und damit für Merkel eine gute Vorlage geliefert hat, dass die Wirtschaft weiterläuft, der hat das ja als SPDler gemacht gegen seine eigene Partei. Trotzdem war die Entscheidung für Deutschland, für die Bürger, für die Wirtschaft, war die total richtig. Und das ist das, was ich immer vertreten habe, dass ich gesagt habe, es ist völlig egal, wer die richtige Entscheidung trifft. So, und Björn Höcke hat gesagt, wir machen nichts, wir gehen in keine Koalition mit der CDU, weil die CDU alle kaputt macht. Das ist nachweislich falsch. Das zeigt nur, dass er nicht verstanden hat, wie Politik funktioniert.
Oh, ich glaube, Höcke weiß, wie die CDU funktioniert. Ich mutmaße, dass er das weiß. Und er hat das eigentlich bei Ben auch relativ gut dargelegt, wie die CDU halt funktioniert. Was für Leute dort groß werden, wie du dort groß wirst. Und das wird jede Partei so ein bisschen an sich haben, aber halt so eine Elitenstruktur, die sich herausbildet. Und zwar nicht, weil das unbedingt Leute sind, die das Wohl des deutschen Volkes an erste Stelle stellen, sondern weil es Leute sind, die unter anderem auf dem richtigen Foto neben dem richtigen Typen stehen, mit dem richtigen Typen Champagner getrunken haben, Canapés konsumiert haben, ja, und abseits davon den Aktenkoffer zu Genüge getragen. Also Parteikarrieristen, die im Rahmen des Postengeschachers nach oben kommen und die Sache läuft gut. für die. Das ist ein Parteienwesen, was sich immer wieder auch einstellen kann, wenn eine Partei älter wird und länger da ist. Und das ist auch schwer vermeidbar, aber es ist bei der CDU schon sehr ausgeprägt. So soll die AfD nie werden.
Und du hast das ja auch bei der ÖVP gesehen, wie schnell der Koalitionspartner im Zweifelsfall weggeworfen wird. Das war ja diese Ibiza-Affäre, ÖVP die FPÖ dann einfach weggeworfen hat und die FPÖ dann sich neu finden musste. Und mittlerweile stimmt die FPÖ jetzt in Koalitionsverhandlungen nicht mehr allem zu, sondern ist selbstbewusst genug, um zu sagen, nee, im Zweifelsfall gehen wir in die Opposition. Die FPÖ steht doch jetzt auch bei fast 40%, wenn ich das dann in Österreich richtig mitbekommen habe.
Ja, die ist brutal. Also die ist in Österreich aber auch schon als Volkspartei wirklich etabliert. Also es gibt Bundesländer, da ist die wirklich, ich kann mal nachschauen, was ist hier FPÖ?
Die koaliert in einem Land zusammen mit der SPÖ, lustigerweise. Oder in zwei sogar, ich weiß es gar nicht.
Wow, okay.
Also in Österreich, da ist die Politik allgemein ein bisschen pragmatischer.
FPÖ liegt bei, laut INSA, 38%, geht runter bis 35% bei der Kronenzeitung. Das ist deren Bildzeitung, glaube ich, so ungefähr. Also die sind schon ziemlich brutal drauf und ich glaube, je nach Bundesland, also Bundesländer wie Kärnten oder so, das ist dann eher so das Thüringen Österreichs. Also ich glaube, das ist nochmal um einiges brachialer. Gut, ich drücke wieder auf Play. Ich wollte es nur kurz gesehen haben. Oh, Kärntner Landtagswahl, 24,6% FPÖ. Okay, vielleicht habe ich mich geirrt. Gut.
Oder sagen
Sie? Ich weiß nur, dass in der Steiermark die Kommunisten so stark waren. Das habe ich in Österreich mitbekommen. Frag mich nicht, welche Partei in welchem Bundesland da groß ist. Ich glaube, in Wien ist die SPÖ groß.
Ja, Wien ist rot, glaube ich. Auf jeden Fall. Steiermark, Wahlumfrage, FPÖ 42%. Also wie in Sachsen-Anhalt im Endeffekt ist die Steiermark. ÖVP bei 18%, SPÖ 15. Das ist so bei denen. KPÖ, die Kommunistische Partei Österreich, bei 7%.
Nur 7? Okay, dann war das nur Graz, wo die so hoch waren. Da hatten die irgendwie 36 oder so.
Was? Okay, Moment, also das stelle ich in Frage. Ich
bin die Bürgermeisterin.
Wirklich? Okay, krass, ja. Alter. Österreich, was ist bei euch los? Alles klar.
Davor. Und diese Angst, diese Verhinderungsangst hat er der ganzen Partei aufgedrückt, weil man ja mit Minderheit immer verhindern kann. Du kannst mit Minderheit nicht gestalten, siehe Opposition. Du kannst aber, wenn du eine Sperrminderheit hast, auch innerhalb einer Partei, kannst du verhindern, dass andere etwas tun. Und das hat er gemacht, indem er...
Ja, aber so wirkst du ja nie in die Gesellschaft wirklich hinein. Also so sagst du ja nur einfach manchmal nein.
Eine Sperrminderheit hast du ja, wenn du ein Drittel bekommst. Da brauchst du gar nicht in die Regierung.
Seine Gegner gestempelt hat, geframed hat im schlimmsten Sinn als diejenigen, die ja nur in das System wollen, die ja nur davon profitieren wollen.
Weil sie es wollen. Meine Güte, das ist ja einfach eine Tatsache. Also, du hast ja gerade das BSW als bestes Beispiel schon genannt. Das wäre doch bei so Gestalten wie Lucke, Petri oder Meuthen nicht anders gewesen. Wenn du dich in die Öffentlich-Rechtlichen setzt und deine eigenen Leute, den Feinden zum Fraß vorwirfst, deine eigenen Leute versuchst, aus der Partei zu schmeißen, ja, offensichtlich willst du dann in den Mainstream. Offensichtlich ist dir der Mainstream dann lieber als deine eigenen Leute. Wenn du dich nicht schützend vor deine eigenen Leute stellst, also das ist jetzt übrigens unabhängig von Inhalten und lieber mit dem Mainstream kungelst, dann willst du offensichtlich Teil des Mainstreams werden. Das ist ja jetzt, also sie stellt es jetzt so dar, als wäre die Eskalation von Höcke ausgegangen. Das ist sie ja einfach nicht. Ich sage das immer wieder, der wichtigste politische Wert ist Loyalität. Man erkennt daran, wo jemand steht, welche politischen Verbündeten er hat. Also wenn du dich die ganze Zeit mit dem bei Mainstream anbiederst und dem Mainstream es versuchst, recht zu machen, dann wirst du wahrscheinlich am Ende eine Politik machen, die nahe des Mainstreams ist, weil du dich mit dem Mainstream wirst verbünden müssen gegen deine parteiinternen Feinde.
Ja, selbst nach Parteiaustritt noch, ne? Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht mitgezählt, wie oft ich zum Beispiel einen Meuthen in diesen öffentlich-rechtlichen Dokumentationen gesehen habe. Auf jeden Fall mindestens eine, die mir im Gedächtnis ist. Bestimmt noch ein Ding, was wirklich nur um Höcke selber ging, da war Meuthen auch noch mit drin. Also wir haben Leute, die, ich unterstelle da auch immer eine gewisse persönliche Kränkung, die damit einhergeht, aber das kann ich auch nicht wissen. Es gibt einen Unterschied zwischen ich gehe raus und dann bin ich draußen und lasse dieses politische Leben hinter mir oder ich gehe in den öffentlich-rechtlichen und teile nochmal aus. Und so kommst du dann auch in den Mainstream. Klar, es gibt sicherlich noch eine Eigenmotivation, sich dann in solchen Fällen vielleicht auch so ein bisschen einer so eine Katharsis zu vollziehen, so eine Reinwaschung, so ein Wieder-Zurückkommen. Man muss da ja auch einiges wieder gut machen, ne? Weil man war ja bei der AfD und dann schickt es sich dann dort zu sitzen und auszuteilen gegen die AfD, um dann da wieder in dieser Art und Weise, in dieser Position zurückzukommen und relevant zu sein.
Nur frei fressen und frei saufen wollen, in Klammern eigener Dienstwagen, eigener Chauffeur, in Thüringen,
Wirklich, beim besten Willen. Ich habe nicht das Gefühl, dass Höcke so ein Karrierist ist, dass es ihm nur um seinen Dienstwagen und den Chauffeur geht oder so. Also das, ich habe das Gefühl, der ist recht grundsätzlich drauf und dem liegt das wirklich am Herzen. Sonst würde er nicht so bekämpft werden.
In Erfurt? Also er hat sich selbst in eine Position gerückt und hat auch geschwindelt, indem er gesagt hat, ich habe nie eine Intrige angezettelt. Also jeder, der längere Zeit in der Partei war, weiß, dass es so massig viele Intrigen gibt und dass ich glaube,
das bringen Parteien wahrscheinlich auch mit sich.
Jeder, wenn er ehrlich ist mit sich, an irgendeiner schon mal mitgestrickt hat. Also Partei funktioniert am Ende nur über Intrigen und Machtspielchen. Das ist ja das, warum ich sage, Parteien sind das Problem und nicht die Lösung. Und sagt selbst in dem Gespräch mit dir, er hat informell den Flügel zusammengefügt, um zu verhindern, dass andere etwas tun. Das ist nichts anderes als eine Intrige. Und es wäre ehrlich, das zuzugeben. Und das macht er halt alles nicht.
Da muss ich ja recht geben. Also das stimmt. Also wenn du in der mir gefällt auch dieser extreme Idealismus bei Höcke und dieses sich selbst inszeniere. Nicht, also ich nehme dem ja ab, dass der lautere Motive hat und dass er jetzt nicht so viele dreckige Methoden anwendet wie die meisten anderen Politiker. Hat jetzt auf mich nicht den Anschein. Also das sieht man ja auch daran, wie geräuschlos er seinen Landesverband führt und wie wenig Konflikte er mit anderen AfDlern hat, die von ihm ausgehen. Aber da hat sie recht. Also es gehört in der Politik grundsätzlich dazu, dass Leute Intrigen spinnen und Politiker, der von sich sagt, er macht sowas nicht, der lügt wahrscheinlich.
Und dann sagt, wir wollten gar nicht in die Verantwortung und framed das noch als gut, wo ich sage, nee, aus Bürgersicht ist das nicht gut. Aus Bürgersicht wäre jedes Jahr...
Partei ist halt auch Kampf, ne? Das ist halt so.
Dass wir früher anfangen, die Fehlentwicklung zu beenden, ein gutes Jahr. Und man muss sich mal vorstellen, in einer Legislatur, das ja, habe ich jetzt nochmal nachgedacht.
Da würde ich jetzt mal gerne Inhalte hören langsam. Also ja. Sie spricht jetzt schon zum dritten Mal von Fehlentwicklung beenden und wir müssen ja was tun und in der Opposition können wir nicht tun. Was hättest du denn tun wollen? Wärst du aus dem Euro ausgestiegen? Also das war eine Forderung der AfD, eine prominente damals. Glaubst du, mit der CDU wäre das möglich gewesen? Beispielsweise.
Ja, und ich sage nein. Ich schaue gerade, bis wohin wir schauen sollten. Ich glaube, wir sind sogar schon über den Timestamp hinaus anscheinend. Wir sind jetzt bei 45 Minuten. Soll ich nochmal so vielleicht 1-2 Minuten schauen wir noch und dann lassen wir Petri sein?
Ja, können wir von mir aus machen.
Weil also ich glaube, es wird nicht konkreter, Agi, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht.
In jeder Legislatur verlassen circa 1 Million Bürger Deutschland, meistens gut ausgebildet. Die gehen ins Exil, weil sie es hier nicht mehr aushalten, weil sie das Gefühl haben, dass wir einen völlig falschen Weg bestritten haben. Also
ach, das muss konkreter werden, weil sie zum Beispiel ihre Kinder nicht in eine Schule schicken wollen mit 60-70% Migrantenanteil? Oder ich möchte jetzt was Konkretes. Weswegen? Weswegen gingen die Leute aus Deutschland raus? Warum ist es nicht mehr lebenswert für viele hochqualifizierte Menschen in Deutschland? Warum? Und nicht, dass Migration der einzige Faktor wäre, ja?
Jedes Jahr früher sind Pi mal Daumen 200 bis 250.000 Leute, die wir weniger verlieren, wenn wir sagen, ab morgen ändern wir was. Es wird nicht gleich besser, aber wir fangen zumindest an. Und sich dann hinzusetzen und zu sagen, es ist gut abzuwarten, ist für mich unfassbar. Also unfassbar Verantwortung.
Die Leute müssen dann halt abwarten, ne? Die dann bleiben und glauben erstmal. Die Leute wollen halt sehen, dass sich was ändert. Dann bleiben sie. Die Leute hören nicht mehr so viel auf Versprechen. Wenn es bei den Leuten reicht, sind sie raus.
Was ist los?
Verstehe ich. Wenn ich jetzt das vergleiche zum Beispiel mit der Entwicklung der FDP. Da hat Lindner vor, ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Jahren damals Koalitionsverhandlungen scheitern lassen mit den Worten, wir wollen lieber nicht regieren als schlecht regieren. Weil er gesagt hat, pass auf, mit den Vollidioten kriegen wir gar nichts zustande und dann lieber nicht. Und wir sind die ganze Zeit, wir wollten unbedingt mitregieren in einer ähnlichen Situation, kleine Partei. So, da ist er massiv für abgestraft worden vom Wähler und die haben gesagt, lieber Christian, wir haben dir einen Auftrag gegeben und bilde eine scheiß Regierung irgendwie, jetzt da so irgendwie rauszugehen ist nicht gut. Hat die FDP massiv Vertrauen gekostet, hat man gedacht.
Und dann haben sie die Ampel gemacht.
Genau, dann haben sie die Ampel gemacht und haben gesagt, ja, okay, damals haben wir gesagt, du sollst regieren, jetzt endlich hörst du auf uns. So, dann haben die in der Ampel, die haben das Gleichstellungsgesetz mitbeschlossen.
Alles mitgemacht.
Haben die Impfpflicht dafür mitgestimmt.
Genau.
So, und jetzt sieht man, die FDP steht irgendwie bei 2 oder 3%.
Wir sind tot.
Also dann haben die jetzt irgendwie den Kubicki in einer auch ähnlich knappen Abstimmung gewählt. Herr Kubicki hat ja auch eine lange Parteihistorie und
stimmt im entscheidenden Moment nicht so ab, wie er es suggeriert. Also, was war das mit Kubicki? Der hat dann immer so interessante Enthaltungen. Hast du das ein bisschen verfolgt, wie Kubicki abstimmt?
Ja, das habe ich mitbekommen. Also der hat für die der hat sich, glaube ich, bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht enthalten, wenn ich mich recht entsinne.
Bei Impfpflicht.
Oder war nicht da?
Stimmt. Und was hat er suggeriert? Mal schauen, wie biased Grock gegen Kubicki ist. Das wäre sehr interessant. Ich drücke erstmal wieder auf Play.
Da ist ja die Frage, wenn ich 74 bin und so eine Partei rumdrehen muss von 2%, das ist schon eine Hammeraufgabe, ne? So, hat das also der FDP geschadet, da als Juniorpartner mit in die Ampel zu gehen? Augenscheinlich ja.
Ich darf einmal kurz rein. Kubicki war grundsätzlich für die Freiwilligkeit und das alles, ja. Also Freiwilligkeit hielt Impfung für sinnvoll, bla bla bla, plädierte aber für eine selbstbestimmte Entscheidung der Bürger. Der Staat solle Impfbereitschaft durch Aufklärung, Angebote und Appelle steigern, nicht durch Pflicht. Ja, und dann hat Kubicki dafür gestimmt, für die einrichtungsbezogene Impfpflicht.
Krass. Also ich hatte gar nicht mehr im Kopf, dass er da sogar dafür gestimmt hatte. Ich hatte irgendwie gedacht, hat er sich enthalten oder so.
Einer der prominentesten Gegner der allgemeinen Impfpflicht im Bundestag und hat aktiv für einen freiwilligen Ansatz geworben und dann für die einrichtungsbezogene gestimmt. Das war eine separate Abstimmung früher, okay? Also er hat dafür gestimmt, obwohl es ihm schwer fiel, schreibt das Ärzteblatt, es fiel Kubicki schwer, dafür zu stimmen. Das ist doch...
Das ist immer geil.
Gut, dass es da noch mit drin steht als Einordnung, danke.
Ehrlich, Politiker haben auch wirklich, also das ist ja nicht mal eine Ausrede. Das ist ja einfach, ist ja, ich habe auch Bauchschmerzen damit. Das ist, hey, wirklich, du kannst dir sicher sein, Politiker finden für alles eine Ausrede. Egal, wie sehr sie dich verraten, sie finden noch irgendeine Erklärung, die sie, wie sie es dir verkaufen können, dass sie dich doch nicht verraten haben.
Deswegen traut keiner Politikern. Ich weiß gar nicht, ob man Politikern weniger traut als Journalisten in diesem Land, aber ich glaube, es gleicht sich an.
Also ich würde sagen, wenn ihr mal einen Drogendealer trefft, der wird vertrauenswürdiger sein als der durchschnittliche Politiker und Journalist zusammen.
Hat es der FDP geschadet, sich dann auch durchzusetzen, die Koalition aufzulösen? Da haben die ja mal Macht ausgeübt und gesagt, pass auf, ne, die Neuverschuldung, die gibt es nicht. So, die FDP...
Das haben sie ja gar nicht, ist auch lustig.
Ich glaube, hier geht es dann um die ganze FDP-Geschichte im Folgenden, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, es reicht auch. Also das können wir jetzt beenden.